Willkommen bei Money and More, dem Podcast von brokervergleich.de, Folge 20. Mein Name ist Mario Hess und nach dem Jahreswechsel sind wir jetzt wieder da. Wir starten mit einem strittigen Thema ins Jahr 2023, der Aktienrente, und zwar der staatlich verordneten. Damit soll das Problem aus der Welt geschaffen werden, dass die eigentlich vorgesehene staatliche Altersvorsorge wohl weder in Ewigkeit sicher und auch nicht ausreichend sein dürfte, um davon alleine zu leben. Das Rentenniveau für 2023 schätzt die deutsche Rentenversicherung auf ca. 50,4%, was etwas mehr wäre als in den Vorjahren. Haken: für 2035 liegt das Rentenniveau nur noch bei 45,8%. Was also tun? Private Altersvorsorge ist ein Teil. Eine Aktienrente könnte stabilitätstechnisch aber auch etwas beitragen. Was davon zu halten ist, darüber sprechen wir diesmal mit Andreas Telchow von Fidelity. Und los geht's. Heute sprechen wir mit Andreas Telchow von Fidelity Wealth Expert. Ich würde Sie bitten, sich mal in drei Sätzen kurz selbst vorzustellen.
Ja, hallo, Herr Hess, auch herzlich willkommen. Ich bin bei Fidelity im Privatkundengeschäft zuständig und da gehört Wealth Expert eben auch dazu. Fidelity betreut innerhalb Deutschlands Privatkunden von Flensburg bis Garmisch sozusagen, vom Kleinsparer bis zum Großinvestoren, und ich bin hier in dem Segment verantwortlich für die Vertriebsmaßnahmen, für die Kundenkommunikation, für die Kampagnen, also all das, was wir nach draußen an unsere Kunden tragen, in kurz gesagt.
Und um den Endkunden soll es uns heute auch gehen, und zwar zu einem bestimmten Thema, das war eigentlich hauptsächlich am Ende des letzten Jahres medial präsent und hat sich jetzt aber auch ein bisschen in den Januar gerettet: die private Altersvorsorge, Stichwort Aktienrente. Was halten Sie davon?
Ja, Herr Hess, das ist ja grundsätzlich erstmal ein sehr, sehr guter Ansatz. Das muss man wirklich sagen, weil wir hier erstmal von einem oldschool umlagefinanzierten System ja erstmal in eine kapitalmarktorientierte Situation reinkommen. Also der Ansatz an sich sehr, sehr gut und auch sehr zu begrüßen. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit gewachsen, weil um uns rum natürlich gerade die skandinavischen Länder da sehr, sehr gute Vorbilder sind, wie man auch ein solches System auch kapitalmarktorientiert aufbauen kann. Nun muss man sagen, das sind jetzt erstmal die ersten Schritte. Und deswegen ist das, glaube ich, auch medial noch nicht so bei den Privatkunden präsent, weil es geht ja erstmal darum, in erster Linie mal die Beiträge stabil zu halten. Ja, da sehen wir uns ja auch drohenden Problemen konfrontiert, und darum soll es erstmal gehen. Aber wenn man das jetzt mal von der grundlegenden Systematik betrachtet, dann ist der Ansatz prinzipiell ein sehr, sehr guter. Wie gesagt, Vorbilder in vielen Ländern um uns rum. Die Schritte oder die Vorteile der Kapitalmärkte zu nutzen, die Chancen der Kapitalmärkte zu nutzen, langfristig zu nutzen, ist sicherlich das A und O. Und ich glaube, es ist auch geprägt durch die Vergangenheit, die wir haben. Ich glaube, das ist in allen Köpfen angekommen, zu sagen, langfristig führt kein Weg an den Wertpapieren, an den Kapitalmärkten vorbei. Ob es nun um Vorsorge geht, um kurz-mittelfristiges Sparen, und warum soll man da in einem Finanzsystem wie dem Rentensystem einen Umweg machen und einen anderen Weg gehen? Also lange Rede, ich glaube, das kann ein guter Schritt sein hin auch zu mehr, auch wenn es jetzt erstmal der erste Schritt ist, aber die Orientierung oder die Leitplanken sind damit ja gesetzt. Insofern ist das zu begrüßen.
Was würden Sie zu jemand sagen, der Ihnen sagt, das hat mir zu viel Risiko?
Naja, das Thema Risiko ist für uns Deutsche ja immer, nicht nur für uns, aber hier auch insbesondere, was wir auch im Gespräch mit Privatkunden jeden Tag auch mitbekommen, ist ja immer ein sehr großes. Dem kann man natürlich auch Abhilfe schaffen. Also Risiken komplett zu eliminieren ist oftmals schwierig. Letztendlich heißt Risiko auf der anderen Seite aber auch Chance. Und ohne Chance kann ich heutzutage keinen vernünftigen Kapitalaufbau mehr gewährleisten. Wir leben nach wie vor in einer Niedrigzinswelt. Wir haben hohe Inflation. Das heißt, wenn ich real, also nach Abzug dieser ganzen Kosteninflation, überhaupt etwas erzielen will, eine Rendite, dann muss ich mich am Kapitalmarkt orientieren. Und da kann natürlich ein vernünftiger Aufsatz, eine Strategie sozusagen helfen, indem ich mir gemäß meiner Interessen, meinem Chance-Risikoprofil, wie es im Fachchinesisch heißt, ein Portfolio baue, eine Depot aufbaue und dann eben langfristig investiere. Und das ist eigentlich auch der Schlüssel, das langfristige Investieren, nicht das kurzfristige Schauen, wie ist es heute, wie ist es morgen, sondern das langfristige Investieren ist in den meisten Fällen dann auch eben der lohnenswerte Ansatzpunkt.
Was sind denn die Alternativen, wenn ich jetzt nicht auf diese Aktienrente warten will? Das kann ich natürlich auch bei Fidelity oder einem ihrer Konkurrenten machen.
Ja, das ist in der Tat so und das ist, glaube ich, auch ein wirklich wichtiger Schritt, ob Sie das bei Fidelity oder bei anderen Anbietern machen. Wir freuen uns natürlich darüber, aber der Schritt, erstmal den Weg an den Kapitalmarkt zu gehen und sich darüber zu informieren, ein Stück weit, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter. Und oftmals haben wir dann im Privatkundenbereich auch ein Aha-Erlebnis. Es ist ja gar nicht so schwer, es ist gar nicht so aufwendig, man kann auch mit geringen Beträgen starten. Also diese Hürden, die oftmals auch im Kopf entstehen, die auch in der Vergangenheit geprägt wurden, die sind oftmals dann sehr, sehr klein, beziehungsweise können auch schnell relativiert werden, sodass das eine Anlage ist, die auch Spaß machen soll, was uns sehr wichtig ist, die Interesse wecken soll, die aber auch den Anleger auch nur so weit aus der Reserve locken kann und soll, wie er das auch möchte. Also ein großes Thema mit, muss ich eine Menge Fachwissen mitbringen, um da überhaupt mitzuspielen, in Anführungsstrichen, das kann man ganz klar widerlegen. Das soll etwas sein für jedermann, jede Frau und sozusagen mit niedrigen Einstiegshürden. Und ich glaube, das kann man gewährleisten heutzutage.
Jetzt werfen wir jetzt mal einen Blick auf die aktuellen Börsenkurse und die Märkte. Das lässt Anleger ja wahrscheinlich nicht gerade jubeln. Lohnt sich auch ein Einstieg in eine Altersvorsorge mittels Wertpapieren trotz derzeitiger Rezessionsvorboten bzw. der hohen Inflation?
Ich würde sagen, und wir würden sagen, ja, absolut. Warum? Sie werden an den Wertpapiermärkten niemals die komplett grüne Ampel finden, wo alles nur auf steigende Kurse hindeutet. Wenn Sie sich die Historie anschauen, ob das nun längerfristig ist oder auch kurz-mittelfristig, dann sieht man, es gibt immer Hochs und Tiefs an den Märkten. Und so sind wir jetzt auch in einer Situation. Für viele Anleger ist die Finanzkrise vielleicht noch ganz gut in Erinnerung, auch wenn sie jetzt schon wieder ein paar Jahre her ist. Aber auch damals wurde auch nahezu täglich die Frage gestellt, ist das das Ende aller Tage? Wie geht es denn überhaupt weiter mit der Anlage? Und wenn wir uns dann eben auch langfristige Wertentwicklungen von Aktienmärkten, Wertpapiermärkten anschauen, dann relativiert sich vieles. Dann sieht man, dass das zumindest von den Kursen her mehr als verarbeitet ist und wir uns wieder jetzt in ganz anderen Sphären bewegen. Und so schrecklich wie die Situation auch geopolitisch momentan ist, muss man aus der wirtschaftlichen Sicht doch sagen, dass das auch in diesem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit auch so sein wird. Und es gibt ja für jede Situation irgendwie auch einen Spruch. An der Börse wird eben auch nicht geklingelt, wenn die Kurse sich in die eine oder andere Richtung bewegen. Das heißt auf Deutsch, die Börse nimmt einiges vorweg. Wir hatten ein schreckliches Aktienjahr 2022, das kann man sicherlich sagen. Und so schaut die Börse auch nun schon wieder optimistischer in die Zukunft. Und nimmt eben die Szenarien vorweg, die wir für dieses Jahr sehen. Das heißt, hohe Inflation wird uns sicherlich noch begleiten und die Zinsen werden auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal angezogen. Aber irgendwo sieht man auch Licht am Ende des Tunnels und in der langfristigen Betrachtung relativiert sich vieles und insofern gibt es eben nicht den richtigen Einstiegszeitpunkt. Das Wichtigste ist zu sagen, ich bringe ein bisschen Zeit mit, einen Zeitraum, habe einen Anlagehorizont, wo ich sagen kann, ich investiere mal mindestens 3, 4 Jahre plus und dann habe ich auch schon einen Zeitraum, wo ich sagen kann, eventuell auch schrittweise investieren, wo ich eben nicht an der Seitenlinie stehe und Marktchancen verpasse, die eventuell kommen. Weil voraussehen, wie die Kurse morgen und übermorgen sind, kann man nicht. Aber oftmals zeigt sich, dass Dabeisein das Wichtigste ist und dann der langfristige Charakter eben sich auch auszahlt.
Was ist denn für Sie ein guter Anlagehorizont?
Also würde ich sagen, so 3 bis 5 Jahre sollte man mindestens mal mitbringen, um in den Aktienmärkten zu investieren. Es gibt eben nicht die goldene Regel. Sie haben im Wertpapierbereich eine absolute Flexibilität, können jederzeit einsteigen, aussteigen. Gibt nicht die klassischen Haltefristen, die man vielleicht erwarten würde. Insofern, je mehr, desto besser. In dem Bereich, den ich sagte, fängt es an. Aber wenn ich mir eine langfristige Vorsorge aufbaue, und wir kommen ja gerade auch von dem Punkt langfristige Vorsorge, Altersvorsorge, dann ist das ja auch in der Regel ein längerer Zeithorizont als die paar Jahre, die wir gerade nannten.
Ich bin ja auch immer noch der Meinung, der Spruch, man sollte nicht immer allzu genau und zu häufig in sein Depot sehen, der ist schon ganz richtig. Was aber noch die Frage wäre, in Zeiten hoher Inflation, gibt es irgendeine Orientierung, die man als Anleger haben kann? Oder wer hilft bei Fidelity?
Ja, Orientierung gibt es natürlich eine ganze Menge und man muss sich auch nicht zu sehr mit den ganzen Fachthemen belasten. Wenn ich jetzt als Privatanleger, sag ich mal, ganz unbedarft einsteigen will in den Wertpapiermarkt, dann bietet sich oftmals ein breit gestreutes Investment an. Was heißt das? Ich habe also eine Anlage, einen Fonds, einen ETF, wie auch immer, wo ich auf der ganzen Welt investieren kann. Das heißt, ich habe jeden Wirtschaftsteil dieser Welt ein Stück weit vertreten in meinem Depot und kann so auch von allen Erdteilen profitieren. Das ist zumindest mal ein guter Ansatz für den Start. Ansonsten sind natürlich im Bereich der Anlage kaum Grenzen gesetzt. Ja, wenn ich sage, ich interessiere mich speziell für die Region Asien oder ich interessiere mich für die Branche der Technologie, dann kann ich das auch tun. Aber um dem erstmal ein bisschen Komplexität zu nehmen, kann ich auch vielleicht auch mit monatlichen Sparplänen, mit regelmäßigen Einzahlungen bequem in ein weltweites Investment einsteigen und habe so quasi alles abgebildet, kann eine Menge Chancen mitnehmen und bin auch breit gestreut, was unterm Strich nichts anderes heißt, als das Geld auf mehrere Anlageregionen zu verteilen.
Wie hoch sollte so ein monatlicher Betrag sein?
Das geht schon mit relativ geringen Beträgen und das ist auch eine Komplexitätshürde, die oftmals in den Köpfen besteht. Muss ich eine Menge Geld mitbringen? Nein, man kann im Bereich der Fondsanlage bereits ab 25 Euro monatlich sparen und Sie können auch mit geringen Beträgen Einmalanlagen machen. Das heißt, mit einem relativ geringen Einstiegsbetrag eine regelmäßige Einzahlung zu machen, ist möglich, ohne große Vorinvestitionen. Das ist ja ein relativ schlanker und niedrigschwelliger Einstieg.
Was würden Sie sagen, ab welchem Alter lohnt sich der Beginn einer Altersvorsorge? Geht das auch für Kinder?
Ja, das geht auch für Kinder, was ganz wichtig ist. Ich selber habe auch zwei Kinder und das klassische Phänomen, was ja immer wieder auftritt, gerade bei uns hier, ist, dass dann gerne auch mal das klassische Sparbuch auch angeboten wird, gerade zu Geburt oder zu Geburtstagen. Und da kann man da durchaus Abhilfe schaffen und auch einen Fondssparplan unter den Tannenbaum oder zum Geburtstag überreichen. Das geht relativ einfach. Natürlich müssen die Eltern, die Erziehungsberechtigten, das genehmigen sozusagen und unterschreiben. Aber auch hier sind der Flexibilität eigentlich wenig Grenzen gesetzt. Da können Einzahlungen vorgenommen werden, wenn man was machen möchte. Man kann mit den eben besagten niedrigen Einstiegsgebühren an den Start gehen. Und es können auch, wenn das von Bedarf ist, Oma und Opa, wer auch immer, Paten, Onkel, Tante für die Kinder einzahlen. Das ist relativ flexibel, kann gestartet werden. Insofern mit der Geburt kann man gleich einen Sparplan abschließen. Und es gibt eben auch verschiedene Möglichkeiten, wenn man sich sagt, ich traue mich nicht ganz an dieses Thema ran mit dem Fonds, welchen soll ich denn da wählen? Dann gibt es eben in dem klassischen aktiven Fonds oder ETF-Bereich auch noch eine Ausbaustufe, indem man in eine klassische Vermögensverwaltung geht. Das hält, weil wir anfangs auch von dem Thema Fidelity Wealth Expert kamen, das ist eben auch unsere Fidelity-Antwort darauf, wo noch eine weitere Ausbaustufe dazu gebaut wird, indem man auch ein Managen eines gesamten Wertpapierdepots nicht nur aus Aktien in komplett Expertenhände legen kann.
Kommen wir mal zu den Trendthemen. Nachhaltigkeit. Lässt sich sowas in Vorsorgeprodukte einbinden?
Ja, lässt sich definitiv einbinden und es gibt auch quasi kaum noch Wege drumherum, durchaus positiv gemeint. Die Gesetzgebung, allen voran die EU, aber auch deutschlandweit, hat viele Anstrengungen unternommen, das ganze Thema Nachhaltigkeit zu regeln, auch auf der Investmentebene. Und um das nicht zu sehr im Detailgrad sich zu verlieren, geht es im Prinzip darum, das Kapital für Unternehmen auch auf nachhaltige Ressourcen zu lenken. Das heißt, Unternehmen sollen nachhaltig produzieren, nachhaltig wirtschaften. Dafür gibt es Standards, die gesetzt werden. Und insofern investieren oder sind auch Fonds in der Richtung unterwegs, in nachhaltige Investments oder in nachhaltige Wertpapiere zu investieren. Da gibt es Einstufungen für, wie nachhaltig ein Fonds sein kann und soll. Ich glaube, wichtig ist, dass das Thema Nachhaltigkeit ein ganz bedeutender wirtschaftlicher Faktor ist und es nicht das klassische Schönwetterkriterium ist. Da nehmen wir mal ein bisschen davon, sondern dass das in der Zukunft ein entscheidender Faktor sein wird, wie Unternehmen sich an den Kapitalmärkten finanzieren können, wie Unternehmen ihren Geschäftsstrategie planen können und wohin zukünftig auch Geld fließt. Also insofern hat das Thema Nachhaltigkeit in viele Fonds mit unterschiedlicher Intensität schon Einfluss genommen. Bei uns werden sie unter dem Begriff Sustainable gekennzeichnet und wenn Sie die Produktpalette von Fidelity sehen, werden Sie den Begriff Sustainable schon sehr, sehr häufig finden. Das heißt, hier sind auf allen Ebenen nachhaltige Angebote vorhanden, ob wir über breite, gestreute weltweite Fonds oder Branchenthemenfonds sehen. Fester Kernbestandteil.
Dann kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsrunde. Das ist nämlich unsere Begriffe-Runde. Ich sage Ihnen im Anschluss fünf oder sechs Begriffe und Sie antworten darauf, was Ihnen dazu mit Blick auf die Altersvorsorge wahrscheinlich einfällt. Der erste Begriff, Leitzins.
Ja, Leitzins ist quasi das A und O am Markt. Der Zins ist sozusagen der Preis des Geldes. Er definiert, wie hoch unsere Rendite im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere sein kann, definiert auch, inwiefern sich Unternehmen finanzieren können. Also ist eine Dreh- und Angelschraube. Und unabhängig von der kurz-mittelfristigen Tendenz bewegen wir uns nach wie vor in einem niedrigen Zinsniveau und in einer globalisierten Welt wird das sicherlich auch mittellangfristig so bleiben. Auch wenn wir aktuell stark über Zinserhöhungen diskutieren und da wird sicherlich auch noch ein bisschen was passieren. Im Vergleich zu Jahrzehnten zurück ist das Zinsniveau doch noch relativ überschaubar. Wenn man dann die Inflation dazu nimmt, hat man schon die Rechnung aufgemacht. Was bringt überhaupt noch was? Insofern sind wir wieder bei dem Punkt, den wir am Anfang angesprochen haben. Eine Wertpapieranlage, zu der auch Aktien gehören, aber auch Zinspapiere, macht auf jeden Fall Sinn, um diesem Dilemma niedriger Zinsen, gesteuert von den Leitzinsen, zu entkommen.
Zweiter Begriff, Bitcoins oder NFT als Altersvorsorge.
Ja, kann man machen, macht wieder ein ganz neues Fenster auf. Ich glaube, wir haben gesehen, dass digitale Währungen wie der Bitcoin sicherlich eine Relevanz am Markt haben. NFTs, sozusagen Eigentumsrechte verbrieft, auch. Allerdings sind das Technologien oder neuartige Mechanismen am Markt, die sich auch erst etablieren müssen. Sicherlich haben sie ihre Berechtigung. Ich würde für das Thema Vorsorge derzeit noch auf eher traditionelle Anlagen setzen und weniger das hochspekulative Element dafür berücksichtigen. Weil wir haben gesehen, der Bitcoin hat eine Volatilität, die sich nicht unterschätzen lässt. Volatilität heißt eben Schwankung. Und wenn ich solche quasi hochspekulativen Elemente in meine Altersvorsorge einbaue, würde ich derzeit eher raten, raten wir derzeit eher zu einer vernünftigen Strategie, zu der eben auch Zinspapiere, Aktien gehören, Immobilien, vielleicht Rohstoffe, und das erstmal noch beobachten und eventuell später nochmal beimischen.
Begriff Nummer drei, Energiepreise.
Ja, die Energiepreise haben uns stark beschäftigt und sind auch sicherlich ein großer Treiber der Inflation, die wir jetzt hier schon auch mehrfach erwähnt haben, also der Preissteigerung. Langfristig wird dieses Thema wieder, oder auch mittelfristig wird dieses Thema, das sehen wir ja auch jetzt schon, wieder auf ein, ich will nicht sagen Normalmaß, werden die Energiepreise wieder zu einem Mittelmaß zurückfinden. Dauerhaft werden knappe Güter nach wie vor höherpreisig sein. Und wenn wir in diesem Umfeld auch, wie wird sich die Globalisierung weiterentwickeln? Wie werden eigentlich die Rohstofflieferanten zukünftig im Abhängigkeitsverhältnis stehen? Tun wir alle gut daran, auch im Thema Nachhaltigkeit, eigene Energieressourcen, bessere Energieressourcen zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz wird das Thema uns, glaube ich, in der Zukunft ein bisschen weniger beschäftigen als in 2022.
Begriff 4, Dividenden.
Dividenden sind sehr, sehr wichtig bei einer Aktienanlage. Sind sozusagen der Ertrag des Aktionärs. Und man sieht, dass die Unternehmen, auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, solides Wirtschaften, immer mehr in der Orientierung auch der Aktionäre, so der Shareholder sozusagen, orientiert sind, vernünftige Dividenden zu bieten. Fonds und ETFs schauen sich diese Unternehmen sehr stark an, richten teilweise sogar Strategien auf Dividendenorientierung. Das heißt, sie haben als Anleger, gerade für den langfristigen Vermögensaufbau, eine zusätzliche Quelle. Sie profitieren eben nicht nur von Kurssteigerung, sondern zusätzlich auch von hoffentlich steigenden Dividenden. Also nicht zu unterschätzender Faktor, um, ich sag mal ganz salopp, Aktionäre auch bei Laune zu halten und auch einen zusätzlichen Ertrag zu erwirtschaften.
Last but not least, Rentenalter.
Das Rentenalter ist ja, wir sind ja am Anfang auch eingestiegen mit der Aktienrente. Das Rentenalter spielt da natürlich auch eine Rolle. Ist immer ein heißer Faktor zu sagen, wo setzt man es an, wie wird es damit weitergehen. Ich kann mir persönlich zukünftig auch flexible Rentenbeginne vorstellen, indem man einem absolut kapitalgedeckten Verfahren auch sagen kann, ich kann mir vielleicht mit Abstrichen oder mit voller Rente auch mein Rentenalter selbst aussuchen. Derzeit ist das noch nicht der Fall, da sind wir noch weit von entfernt. Ich glaube aber, dass man mit einer Situation, wie wir sie anfangs gesagt haben, mit einem kapitalorientierten System, Aktienrente quasi 2.0, durchaus mehr Stabilität und auch mehr Flexibilität in so ein System packen kann und sich nicht nur daran orientieren muss, ist das Rentenalter jetzt hier oder da oder wie müssen wir das zukünftig festlegen?
Dann hätte ich jetzt noch zwei Sachen. Das erste wäre, gibt es irgendwelche Anlagen aus Ihrer Sicht, die sich nicht zur Vorsorge eignen?
Ja, jetzt bin ich natürlich auch Vertreter einer Fondsgesellschaft. Ich glaube natürlich, dass auch eine Fondsanlage immer Sinn macht. Ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, dass es nicht immer nur um einzelne Fonds gehen muss. Ja, ich hatte ja eben kurz, Sie hatten am Anfang auch Fidelity Wealth Expert genannt, Herr Hess. Das ist eben auch eine gemanagte Variante, eine beratungsorientierte Variante, in der Sie einen kompletten Korb auch mit niedrigen Startgebühren und Sparplanmöglichkeiten quasi starten können. Und da müssen Sie sich um nichts kümmern. Da müssen Sie noch nicht mal sagen, ob Sie jetzt in Aktien investieren wollen, in welcher Form, sondern wird der ganze Korb anhand eines Beratungsprozesses für Sie zusammengestellt und Sie können sich die Laufzeit zurücklehnen. Also die Variante gibt es auch noch. Wir bewegen uns hier komplett im wertpapierorientierten Bereich. Anlagen, die so ein bisschen aus der Mode kommen, und das sage ich ganz neutral, sind die, die natürlich sehr zinslastig sind. Weil ich hatte es auch ein paar Mal erwähnt, wir sind in einem Niedrigzinsniveau und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich die klassischen Elemente auch aus der Vergangenheit, die stark mit Zinsen arbeiten. Im Versicherungsbereich sind es die klassischen Lebensversicherungen, wobei man sagen muss, auch die orientieren sich natürlich mittlerweile wesentlich stärker am Kapitalmarkt. Aber das klassische Lebensversicherungsprodukt, was sehr zinsabhängig ist, ich glaube, das wird in der Zukunft nicht mehr die Riesenrelevanz haben. Wir sehen jetzt schon die Situation, ohne da Anbieter zu nennen, dass nach Abzug aller Kosten und nach den Anlagerestriktionen, die Versicherungen haben, die klassischen Kapitallebensversicherungen nicht mehr so stark im Renditefortschritt sind sozusagen. Hier gibt es Alternativen, aber das ist so ein klassisches Produkt, was unter der derzeitigen Misere sehr leidet und wahrscheinlich in der altherkömmlichen Form nicht mehr so lange Bestand haben wird.
Etwas abseits dieses ganzen Rentenaspekts, braucht es die klassische Filiale noch für den Kunden?
Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, wir im Fidelity Direktkundengeschäft sind auch ein telefonisches und digitales Geschäft. Wir sehen, dass das ein sehr bequemes System ist. Insofern haben unsere Kunden oder die Kunden, die bei uns anlegen, natürlich auch im Vorfeld waren sich bewusst, wie das System aufgestellt ist. Wir sind an verschiedenen Stellen auch mal vor Ort, weil das Thema persönliche Betreuung durchaus noch wichtig ist. Ich glaube, es braucht das Filialgeschäft in der Betreuung von speziellen Anlagewünschen in Form auch von, das müssen nicht immer nur höhere Volumina sein, die angelegt werden. Also überall da, wo es Spezialisten, wo es einen intensiveren Beratungsprozess braucht, da macht das Filialgeschäft durchaus noch Sinn. Für die klassischen Tätigkeiten, die wir jetzt nicht anbieten, aber das klassische Zahlungsverkehrsgeschäft, ich glaube, das wird langfristig eher digitalisiert werden, auch wenn es vielen Menschen erstmal übel aufstößt. Aber das ist ein Prozess, der sicherlich fortschreiten wird. Das muss aber auch nicht bedeuten, dass der menschliche Aspekt komplett wegfällt. Also selbst wir haben in unserem Team auch kein klassisches Callcenter, sondern Menschen mit finanztechnischem Hintergrund, die in Rede und Antwort stehen können, die auch tagtäglich genutzt werden. Ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man dann auch ein Versprechen hat zu sagen, wir bieten dir eine Option, sich ein, zweimal im Jahr zu sehen und ansonsten machen wir auch mal ein Zoom-Call oder ein Video-Call oder sind im ständigen Austausch. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann wird auch gern akzeptiert, dass ein Bodensatz an Aktivitäten digital verläuft.
So, dann hätte ich jetzt nur noch eine Sache. Warum sollte ich bei Ihnen Kunde werden? Werbung frei?
Ja, das Thema Kapitalanlage, Wertpapieranlage ist ein wichtiges. Und ich glaube, wir machen das bei Fidelity in einem sehr angenehmen, sehr hybriden Weg, verbinden das Digitale mit dem Menschlichen. Haben sehr gute Produkte, sowohl eigene als auch, und das ist heutzutage, glaube ich, auch wichtig, Fremdprodukte. Das heißt, wir bieten Ihnen zu guten Konditionen einen Querschnitt durch die gesamte Fondslandschaft. Sie können sich aussuchen heutzutage, ob das der aktive Fonds sein soll, also da, wo ein Fondsmanager versucht, mehr Ertrag zu liefern, besser zu sein als ein Index. Oder Sie sagen sich, Sie kaufen ETFs, die passiven Instrumente. Das können Sie bei uns alles tun. Sie können eigene ETFs kaufen von uns oder ETFs anderer Anbieter. Und das nochmal abschließend zu sagen, die Fondsanlage ist dafür gedacht, das für Sie einfach zu machen. Ganz geringe Einstiegshürden, wenig Komplexität. Die Ausbaustufe nochmal für diejenigen, der sagt, bin mir gar nicht sicher, wie viel Aktien und Zinspapiere ich denn brauche in meinem Depot. Da kann die digitale Vermögensverwaltung, und die heißt bei uns Fidelity Wealth Expert, ein Punkt sein. Da kommen Sie nämlich über ein ganz anderes Einfallstor. Sie beantworten ein paar Fragen, keine Wissensfragen, sondern Fragen, wie stehen Sie zu Ihrer Anlage, zu Chance-Risiko, was möchten Sie erreichen, kriegen automatisch ein Wertpapierdepot, ein Portfolio sozusagen zugestellt. Das können Sie sich anschauen und wenn Sie sagen, das ist interessant für mich, dann müssen Sie sich da um nichts kümmern, das wird auch automatisch angepasst. Das sind alles sehr, sehr geringe Einstiegshürden, sowohl finanziell auch von der Komplexität. Die machen das Thema Fondsanlage einfach und wenn Sie sagen, das möchte ich mir mal etwas näher anschauen, dann kontaktieren Sie uns und ich glaube, Sie werden nicht enttäuscht sein.
Wir schauen dann mal bei Ihnen rein. Genau. Oder für alle, die vorher ein bisschen Testverfahren haben wollen, die können bei brokervergleich.de reingucken. Ansonsten vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße.
Danke, Herr Hess.
Wer mehr zum Thema Aktienrente in Deutschland und über die Vorbilder, vor allem aus Skandinavien, wissen will, der findet dazu eine Expertise auf brokervergleich.de. Wir haben den Artikel natürlich im Podcast verlinkt. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.